Danke, lieber Michael, sehr geehrte Damen und Herren. Zu später Stunde und in ungewöhnlichem Rahmen ein sehr exotisches Thema, Uteruskarzinom. Das ist etwas, das sieht der klinisch tätige Onkologe per se schon sehr selten. Und selbst wir als eigene Sarkomambulanz, als eigene Programmdirektion für muskuloskeletale Tumore sind relativ selten mit Uteruskarzinomen konfrontiert. Das heißt, dieses Impulsreferat möchte ich dazu nutzen, Ihnen ein bisschen ein Gefühl dafür zu geben, was kann man wissen, wie können sich Dinge entwickeln bei sehr seltenen Entitäten und warum versuchen wir gerade diese Entitäten, insbesondere im Rahmen interdisziplinärer Tumorboards, zu betreuen und zu besprechen. Ganz kurz, Sarkome im Allgemeinen, wie viele Sarkome sehen wir? Die Inzidenz ist sehr niedrig, wir haben etwa 6 Neuerkrankungen auf 100.000 pro Jahr in der EU. Die meisten dieser Sarkome sind weichere Sarkome oder Sarkome, die von viszeralen Organen ausgehen. Knochensarkome sind relativ selten. Diese Inzidenz bezieht sich jetzt sowohl auf Erwachsene als auch auf Kinder. Das bedeutet, wir haben in Österreich etwa 480 Neuerkrankungen pro Jahr, Erwachsene und Kinder gemeinsam. Etwa 10% der Patienten sind bei Diagnosestellung bereits metastasiert, 50% metastasieren im weiteren Krankheitsverlauf. Sarkome sind nicht eine Krankheit, sondern es sind 70 unterschiedliche histologische Typen, die einen sehr unterschiedlichen klinischen Verlauf und einen sehr unterschiedlichen klinischen Zugang haben. Die häufigsten sind die in letzter Zeit bekannter gewordenen gastrointestinalen Stromatumoren, die rund 20% aller Sarkome ausmachen, die wir sehen. Während die uterinen Sarkome nur etwa 7% aller Sarkome bzw. 3% aller Uterusmalignome ausmachen. Das heißt, bezogen auf unsere Spezialambulanz an der Universitätsklinik für Onkologie, wo wir ca. 200 neue Patienten pro Jahr mit Sarkomen sehen. Sie sehen, eine seltene Erkrankung ist an gewissen Ambulanzen nicht unbedingt selten. Bedeutet das, dass selbst auf diese 200 Neuerkrankungen von Sarkomen pro Jahr weniger als 10 neue Uterussarkome pro Jahr entfallen. Das heißt, auch hier, auch in spezialisierten Abteilungen, und wir sind eines der größten Sarkom-Referenzzentren im deutschsprachigen Raum, sind Uterussarkome etwas sehr Seltenes. Was bieten wir diesen Patienten? Wir bieten diesen Patienten zahlreiche Named-Patient-Programme. Es gibt sehr wenige Substanzen, die für Sarkome wirklich zugelassen werden. Die Pharmaindustrie hat relativ wenig Bestreben, Medikamente für seltene Tumorerkrankungen oder allgemein seltene Erkrankungen zu entwickeln. Wir bieten Early Access, das heißt noch vor Erteilung der Zulassung von neuen Substanzen, die sich bereits als wirksam erwiesen haben bei gewissen Subtypen. Wir haben eigene translationale Programme und derzeit, und das ist für eine so kleine Tumorentität relativ beachtlich, 6 internationale Multizentrumstudien und in einigen dieser Studien sind wir das bestrekrutierende Zentrum im deutschsprachigen Raum. Ganz kurz, ich möchte hier sehr vorsichtig sein und nicht sozusagen in die Details aller Sarkome gehen, aber im Prinzip Uterussarkome unterteilen wir in 5 verschiedene histologische Typen, die sogenannten Karzinosarkome, wo man sich nicht ganz einig ist, sind das wirklich mesenchymale Tumoren oder sind das nicht eventuell sogar metaplastische Endometriumkarzinome. Was ist die Evidenz, die wir haben in der Behandlung dieser Tumoren? Nun, sehr viel dieser Evidenz kommt aus Guidelines, wie diesen NCCN-Guidelines, und ich habe überall dort, wo es sozusagen eine Evidenz gegeben hat, versucht nachzusehen, gibt es hier wirklich eine randomisierte Studie, wissen wir wirklich, wie wir vorgehen sollen, beispielsweise in der chirurgischen Therapie, hier wird eine totale abdominelle Hysterektomie, bilaterale Salpingo-Oophorektomie und pelvine parotale Lymphadenektomie empfohlen. Das in erster Linie aus diagnostischen Gründen. Es gibt keine Studie, die einen Survival-Benefit der ergänzenden bilateralen Salpingo-Oophorektomie oder der Lymphknotendissektion gezeigt hat. Gibt es Daten zur adjuvanten pelvinen Radiotherapie? Ja, hier gibt es insbesondere retrospektive Analysen, die zeigen, dass es zu einer deutlichen Abnahme der Lokalrezidivrate, jedoch ohne Einfluss eines Benefits auf das Progressionsfreie oder Oral Survival kommt. NCCN-Guidelines, wie man sie sieht, empfehlen aufgrund des sogenannten Overall Survival Benefits für diese Tumore auch die Durchführung einer adjuvanten Chemotherapie. Wenn man sich die Studien genau ansieht und versucht herauszufinden, wie kommt man auf diese Empfehlung, sieht man, dass es eine einzige randomisierte Studie gegeben hat, wo man Cisplatin-Ifosfamid versus gesamtabnormeller Radiatio verglichen hat. Und in dieser Studie war das krankheitsfreie Überleben tendenziell aber nicht signifikant besser für die Chemotherapie und das 5 Jahre Gesamtüberleben ebenfalls. Und aufgrund des günstigeren Toxizitätsprofils wurde diese Therapie empfohlen. Alle anderen Studien, die zu dieser Empfehlung führen, sind in erster Linie retrospektive Fallanalysen. Ähnlich verhält es sich mit der palliativen Chemotherapie. Was es jedoch gibt, sind doch, es hat sich leider ein bisschen verschoben, randomisierte Studien zur Polychemotherapie bei metastasierten Karzinosarkomen. Hier gibt es ganz klare randomisierte Studien, die auch einen Überlebensvorteil gezeigt haben, insbesondere für die Kombination aus Paclitaxel-Ifosfamid versus einer Monotherapie mit Ifosfamid, sodass dies möglicherweise derzeit als der aktuelle therapeutische Standard angesehen werden kann. Wesentlich seltene Uterussarkome, und hier wird die Evidenz teilweise noch rarer oder noch spärlicher, sind die sogenannten endometralen Stromasarkome. Hier wird im Allgemeinen ebenfalls die totale abdominale Hysterektomie, aber von unterschiedlichen Gesellschaften sehr unterschiedlich, die begleitende bilaterale Salpingooperektomie empfohlen. Ebenfalls keine klare Evidenz für eine adjuvante Radiatio. Was bekannt ist, ist, dass diese Tumoren im Allgemeinen sehr hormonsensitiv sind, teilweise auch unter hormonellen Manipulationen auftreten. Und es wird von verschiedenen Fachgesellschaften die Durchführung einer adjuvanten endokrinen Therapie in den Stadien 2 bis 4 empfohlen. Wenn man ein bisschen nachsieht, es gibt keine einzige Studie dazu. Das heißt, hier handelt es sich wieder um eine Expertenmeinung von Experten, die sich sehr mit diesen Erkrankungen befassen, aber leider sehr wenig Evidenz dazu. Noch weniger Evidenz gibt es zu der seltenen Gruppe der undifferenzierten Sarkome oder der heterologen Sarkome, also Sarkome, die eigentlich an anderen Stellen im Körper auch auftreten können. Hier gibt es allgemein nur die Empfehlung chirurgischer Resektion und die Therapie in Analogie zur Weichteilsarkome anderer Lokalisation. Ebenfalls die sehr seltenen Adenosarkome, auch hier keine sehr klare Empfehlung, keine randomisierten Studien. Was man weiß, ist, dass Adenosarkome in den allermeisten Fällen eine sehr günstige Prognose haben. Lediglich jene wenigen Fälle, die eine sogenannte Sarcomatous Overgrowth haben, werden dann behandelt wie analoge aggressive High-Grade-Sarkome. Nun, der häufigste Typ, mit dem wir uns konfrontiert sind und auf den möchte ich ein bisschen genauer eingehen, sind die sogenannten Leiomyosarkome des Uterus. Diese machen etwa 40% aller uterinen Sarkome aus. Auch hier wird die totale abdominelle Hysterektomie empfohlen. Das ist Expertenmeinung. Es gibt sozusagen keine Daten, die verglichen hat dieses chirurgische Vorgehen mit einer konkomitanten Adnex-Extirpation. Diese Expertenmeinung gründet sich auf das relativ seltene Vorliegen von konkomitanten lokalregionalen Lymphknotenmetastasen. Was diese Expertenmeinung nicht berücksichtigt, ist beispielsweise die Hormonrezeptorpositivität vieler dieser Sarkome. Ebenso wird empfohlen, keine adjuvante Radiatio im Stadium 1 bis 2 durchzuführen, obwohl diese zumindest in den retrospektiven Studien und in einer einzigen prospektiven Studie, die durchgeführt wurde, das Lokalrezidivrisiko senkt, aber eben keinen Einfluss auf das Progressionsfeuer oder das Gesamtüberleben hatte. Und es gibt ebenfalls keine Daten zur adjuvanten Chemotherapie. Es gibt keine einzige randomisierte Studie, die ausschließlich uterine Leiomyosarkome inkludiert hat. Es gibt lediglich Patientenserien, monozentrische retrospektive Serien, mit denen verglichen wurde und wo man gesehen hat, dass es unter der adjuvanten Therapie mit gewissen Zytostatika möglicherweise zu einer Verbesserung des Überlebens kommt. Man muss das mit sehr großer Vorsicht betragen. Die Gruppe von Hensley aus dem Sloan Kettering ist sicher eine der Gruppen, die meisten Patienten sieht und die größte Erfahrung auf diesem Gebiet hat. Und wenn man sieht, wie viele Patienten hier in 3 Jahren insgesamt rekrutiert wurden in diese Studie, kann man sich schon vorstellen, wie schwierig es ist, hier wirklich ein repräsentatives Patientengut zusammenzubringen. Was es gibt, und das wird sehr häufig gemacht in der Literatur, dass man alle Uterussarkome in einen Topf wirft und sagt, es sind nicht nur die Leiomyosarkome, es sind auch die Karzinosarkome. Wir behandeln alle gemeinsam und schauen, was passiert. Diese Daten gibt es schon relativ lange, zum Beispiel aus dem Jahr 1985 zurückreichend. Von da wissen wir, dass es eigentlich zumindest für eine Anthracyclin-Monotherapie keine eindeutige Besserung der Prognose in der adjuvanten Situation gab. Allerdings war die Rezidivrate doch numerisch deutlich niedriger als in der placebo-behandelten Gruppe oder nicht behandelten Gruppe bei ansonsten identen Progressionsfahren und Gesamtüberleben. Etwas moderner, und das ist die zuletzt erschienene Studie, ist die sogenannte SARC-Gün-Studie. Hier hat man ebenfalls eine randomisierte Studie durchgeführt. Man hat Patienten nach kompletter Resektion von Uterussarkomen und die meisten dieser Patienten, wenn ich darauf hinweisen darf, hatten Leiomyosarkome des Uterus, entweder eine vierzyklische Adjuvantentherapie mit Cisplatin, Doxorubicin, Ifosfamid oder eine Observanz zugeführt. Das war ebenfalls wieder eine Multizenter-Studie mit einem sehr, sehr langsamen Recruitment über viele, viele Jahre. Und wie Sie sehen, insgesamt wurden nur 81 Patienten trotz der vielen teilnehmenden Zentren rekrutiert. Und aufgrund der geringen Patientenanzahl waren die Vorteile, die man gesehen hat, zugunsten einer adjuvanten Chemotherapie nicht von einem Vorteil im Gesamtüberleben vergesellschaftet. Warum ist das so wichtig oder warum ist das so schwierig? Und das bin ich schon bei meinen letzten drei Slides. Es ist relativ schwierig festzustellen, all diese Patienten in einen Topf zu werfen. Wir wissen, dass es eine ganze Reihe von prognostischen Faktoren gibt, die sich auf das Überleben von Patienten mit uterinen Leiomyosarkomen auswirken. Und Sie sehen beispielsweise, einer der stärksten prognostischen Faktoren, die in diese Nomogramme eingehen, ist der Tumorgrad oder der sogenannte Mitotic Index, der sich von der Anzahl der Mitosen und dem Tumorgrad ableitet. Nun, diese Nomogramme muss ich jedes Mal, wenn ich sie bediene, aufs Neue lernen, aber man kann das relativ einfach in eine webbasierte Plattform eingeben und das wird vom Sloan Kettering zur Verfügung gestellt. Und Sie können hier zwei klinische Szenarien sehen beispielsweise. Eine Patientin, die 40 Jahre ist und eine andere Patientin, die ebenfalls 40 Jahre ist. Beide haben ein uterines Leiomyosarkom, das 5 cm groß ist. Im einen Fall ist es ein Low-Grade-Sarkom, also ein hochdifferenziertes Sarkom, im anderen Fall ein High-Grade-Sarkom, also ein enddifferenziertes Sarkom. In beiden Fällen ist der Cervix frei. Diese Patientin hat keine zusätzliche lokorigenäre Metastase. Diese Patientin hat eine lokorigenäre Metastase, beispielsweise in den Parametrien, die aber komplett reseziert wurde. Beide sind frei vom Vorliegen von Fernmetastasen und unterscheiden sich in der Anzahl der Mitosen, die man pro 10 Hauptgesichts- oder High-Power-Fields im Mikroskop sieht. Und Sie sehen, die Prognose dieser zwei Patienten, die sich in den meisten Parametern relativ ähnlich sind, ist extrem unterschiedlich. Das heißt, diese Patienten bei relativ geringen Fallzahlen, die man in den klinischen Studien zusammenbringt, in einen Topf zu werfen, wird zweifelsohne Probleme aufwerfen. Und wir müssen, auch wenn wir sehr wenig Evidenz haben, doch in einem sehr hohen Maße an das individuelle Risikoprofil adaptiert individuell vorgehen. Ganz kurz noch zu den fortgeschrittenen uterinen Leiomyosarkomen. Hier haben wir deutlich mehr Evidenz, allerdings überwiegend aus sogenannten Phase-2-Studien. Wir wissen, welche Zytostatika bei uterinen Leiomyosarkomen wirken können. Das sind im Prinzip ganz ähnliche, wie wir sie von anderen Sarkomen kennen. Wir wissen sehr gut, dass zielgerichtete Therapien so gut wie nicht wirken. Ich komme gleich darauf zu sprechen. Aber, und dadurch unterscheiden sich diese Sarkome von anderen Sarkomen, dass diese auch zum Teil endokrinen Manipulationen zugänglich sind. Ganz kurz zu der am häufigsten gebrauchten Zytostatika-Kombination aus Gemcitabine und Docetaxel. Hier sehen wir das, und ich habe es nur beispielhaft angeführt, was wir bei relativ vielen Sarkomstudien sehen. Wir sehen eine initiale, sehr gute Ergebnisse zeigende Studie, die meistens multizentrisch ist. Hier wurden 34 Patienten, die meisten mit uterinen Leiomyosarkomen eingeschlossen, die meisten wenig intensiv vorbehandelt, und hier haben wir sehr gute Ansprechraten gesehen. Immer wenn diese Studien versucht werden, dann im Rahmen von Multicenter-Studien zu reproduziert zu werden oder unter strenger standardisierten Bedingungen versucht werden, zu reproduziert zu werden, dann sehen wir, dass sich diese Ansprechraten, die wir sehen, oder diese Survival-Daten, die wir sehen, sehr nahe an das bewegen, was wir aus anderen oder älteren zytostatischen Chemotherapie-Regimes kennen. Nichtsdestotrotz ist das immer noch eine der möglichen Therapien der Wahl für uterine Leiomyosarkome, wenn nicht gar die Therapie der Wahl, was relativ enttäuschend war im Gegensatz dazu, und hier gibt es schon ein bisschen Evidenz, waren sogenannte zielgerichtete Therapien. Sämtliche Tyrosinkinase-Inhibitoren oder VEGF-Traps, die man untersucht hat, haben eigentlich in Phase-2-Studien ein sehr schlechtes Ansprechen und auch ein sehr schlechte Daten hinsichtlich des progressionsfreien Überlebens gezeigt. Das heißt, auch hier ist es zu keiner langen Krankheitsstabilisierung durch zielgerichtete Therapien gekommen, sodass diese Ergebnisse eher enttäuschend waren. Zu guter Letzt Daten zur endokrinen Therapie. Hier gibt es insbesondere für die hochdifferenzierten uterinen Leiomyosarkome Daten, dass diese von einer endokrinen Therapie mit Aromatasehemmer im Sinne einer Verlängerung des progressionsfreien Überlebens profitieren könnten. Das gilt jedenfalls nur für jene etwa 2/3 aller uterinen Leiomyosarkome, die auch tatsächlich Hormonrezeptoren exprimieren. Ganz zum Abschluss, nur um Ihnen zu zeigen, welches Portfolio an klinischen Studien für Patienten mit Sarkomen wir derzeit anbieten, und in die meisten dieser Studien werden auch Patienten mit uterinen Sarkomen eingeschlossen. Wir haben zwei randomisierte Phase 3 Erstlinienstudien, entweder mit verschiedenen Zytostatika oder mit sogenannten HIF-Sensitizern. Wir haben bereits Drittlinientherapiestudien, was für eine Orphan Indication etwas extrem Seltenes ist. Und wir haben Studien, die wir bei gewissen Sarkom-Subentitäten anbieten können, beziehungsweise Studien, die wir bei Sarkomen mit gewissen molekularen Aberrationen anbieten können. Ich bedanke mich recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit.